Willkommen zu einer Sonderausgabe von Vergangenheit aus der Nähe betrachtet. Mein Name ist Harald Asel. Heute ist der 20. Juli, Gedenktag an den militärischen Widerstand gegen Hitler. Das gescheiterte Attentat von Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg. Es waren vergleichsweise wenige, die ab 1933 den Widerstand gegen das verbrecherische Regime wagten. Doch es war ein Widerstand der vielen der unterschiedlichen Gesichter. Jugendliche, Sinti und Roma, Nonnen, Arbeiter. Eine der bekanntesten Gruppen war die Rote Kapelle, darunter Schriftsteller, Ärztinnen, Beamte, Künstler. Es waren Freundeskreise und Einzelpersonen. An eine dieser Personen erinnert jetzt mein Kollege Matthias Schirmer, an Elisabeth Schumacher. Mit der jüngst erschienenen ersten Biografie über sie hat er sich auf die Suche nach den authentischen Orten gemacht.
Berlin, Alexanderplatz, Kaufhaus Alexa. Hier stand einmal das Polizeipräsidium Berlins, die sogenannte Rote Burg, mit einem eigenen Polizeigefängnis. Und genau da drin saßen ab Herbst 1942 die Frauen der sogenannten Roten Kapelle in Untersuchungshaft. Bis zu ihrem Prozess. Seit dem 12. September 1942, dem Tag ihrer Verhaftung, war hier auch Elisabeth Schumacher inhaftiert. Teilweise kannten die Frauen der Roten Kapelle, die hier in der Roten Burg inhaftiert waren, einander gar nicht. Und erst langsam über Gespräche, über heimliche Botschaften, Klopfzeichen stellten sie fest, was sie hier im Gefängnis überhaupt zusammengebracht hatte. Sie alle gehörten zum Freundeskreis von zwei Männern und deren Ehefrauen, dem Verwaltungsbeamten Arvid Harnack und dem Offizier Harro Schulze-Boysen, also zu den Köpfen der sogenannten Roten Kapelle. Hier am Alex beginne ich meine Spurensuche über Elisabeth Schumacher. Und zwar mit Katja Ostheimers Biografie in der Hand. Darin heißt es über Schumachers Gefängniszeit hier am Alex:
Vor allem abends begannen die Gespräche von Fenster zu Fenster. Greta Kuckhoff, eine Mitgefangene, befand sich in Gesprächsweite zu Elisabeth Schumacher.
Sie sprach am liebsten erst dann mit mir, wenn alles ganz still war. Die Nacht ohne Licht uns viel Zeit ließ. Bei einem Geburtstag gab es ein Geburtstagsständchen der gesamten Station. Oft die Gedanken sind frei.
Bis heute bekannt sind drei Fotos, diese typischen Polizeifotos, frontal im Profil von den Gefangenen. Und auch Elisabeth Schumacher musste vor die Gestapo-Kamera. Vielleicht hier im Polizeipräsidium am Alex oder im Hauptquartier in der Prinz-Albrecht-Straße.
Ihr Porträt wirkt nicht so, als sei es für ein Verbrecheralbum bestimmt. Es könnte eher als Bewerbungsfoto dienen. Elisabeth Schumacher war zu diesem Zeitpunkt 38 Jahre alt. Durch die Lebensmittelrationierung im Krieg hatte sie die von ihr gehasste Fülligkeit verloren. Strahlend schön, mit großer Natürlichkeit und freundlich schaute sie den Fotografen in der Gestapo-Zentrale für die letzte Aufnahme ihres Lebens an.
Ich habe mich mit Elisabeth Schumachers Biografin verabredet. Wir wollen über einige ihrer Lebensstationen reden, und zwar möglichst am historischen Ort. Und diese Orte sind über ganz Berlin und Brandenburg verteilt. Vom Alexanderplatz geht es jetzt erstmal nach Süden in einen schönen Schlosspark in Brandenburg. Die Potsdamer kennen diese Ecke am Ende des Schlossparks von Marquardt. Drüben auf der anderen Seite des Kanals eine kleine Bootsanlegestelle, wo die Skipper im Schlänitzsee anlegen, die Marquarter Mole. Gar nichts, keine Plakette, kein Schild, erinnert an einen konspirativen Ort der deutschen Geschichte von 1941 und 1942. Und trotzdem ist er hier. Sie, Katja Ostheimer, sind zwar keine Brandenburgerin, aber Sie wissen trotzdem, was hier passiert ist.
Also, an der Mole von Marquardt haben sich Freunde um Elisabeth Schumacher, Kurt Schumacher und Harro Schulze-Boysen und Libertas Schulze-Boysen einerseits getroffen zu den jährlichen Pfingsttreffen 1941 und 1942. Da wurde gesungen, gelacht, gekocht und die Weltlage diskutiert.
Die waren da campen?
Die waren da zum Campen, ja. Im Frühjahr 1941 waren Libertas Schulze-Boysen und Elisabeth Schumacher da und haben sich mit Alexander Korotkow getroffen. Das war ein Mitarbeiter der sowjetischen Botschaft, aber auch ein Mitarbeiter des Auslandsnachrichtendienstes der Sowjetunion, NKWD. Ob sie auch den Geheimdiensthintergrund wussten, ist ungewiss.
Sommer 1941, das ist vor dem Überfall Hitlers auf die Sowjetunion, ganz knapp davor.
Genau, Hitler und Stalin hatten ja einen Nicht-Angriffspakt geschlossen. Und Harro Schulze-Boysen hat aber über seine Arbeit im Reichsluftfahrtministerium schon ab Ende 1940 oder Anfang 1941 erfahren, dass der Überfall auf die Sowjetunion durch die Wehrmacht geplant ist.
Dazu müssen wir mal kurz erläutern. Harro Schulze-Boysen, einer der Köpfe der Roten Kapelle, der arbeitete ja gar nicht weit von hier, havelaufwärts, in Wildpark West bei der Luftwaffe. Und dort beobachtete er Hitlers Hochrüsten gegen die Sowjetunion, ja auch schon länger und sehr kritisch. Sie beschreiben das auch in Ihrem Buch, und zwar so.
Ostern 1938 entstand der Entwurf eines Flugblattes, das sich mit dem Spanischen Bürgerkrieg auseinandersetzte. Am 26. April 1937 hatten deutsche Kampfbomber die baskische Stadt Guernica in Schutt und Asche gelegt. Das Reichsluftfahrtministerium koordinierte die materielle und personelle Hilfe für Francos Truppen. Harro Schulze-Boysen saß also an der Quelle der Informationen, auch über die allgemeine Aufrüstung Deutschlands.
Und er hat sich dann zum Geheimnisverrat entschieden.
Und er hat sich dazu entschieden, diese Information an die Sowjetunion weiterzugeben, damit sich die Sowjetunion auf den Angriff vorbereiten kann.
Alexander Korolotkow hat den beiden Frauen, Schulze-Boysen und Frau Schumacher, einen Funkerschlüssel übermittelt, ne?
Ja, Funkschlüssel, das ist sozusagen die Anleitung, wie die Funksprüche zu verschlüsseln sind.
Elisabeth Schumacher war eine Grafikerin aus Berlin. Aufgewachsen ist sie im Elsass und in Thüringen. Opa war Oberförster in Thüringen, Papa bei der AEG. Kein Abitur, geht zur Kunstgewerbeschule in Frankfurt am Main. Eigentlich ganz unpolitisch ist sie groß geworden. Und dann trifft sie hier Mitte, Ende 30 auf einen Geheimdienstmann. Ist das eigentlich noch die gleiche Person? Wie geht das zusammen?
Ja, in der Zwischenzeit ist viel passiert. Sie ist natürlich beeinflusst worden durch ihren Mann Kurt Schumacher, der Kommunist war, Marxist, also er hat die Bücher von Marx Engels gelesen. Und durch den Kontakt zu Harro Schulze-Boysen, der ein Freund der beiden war, ja, haben sie häufig sich über tagesaktuelle Themen, die Politik der 30er Jahre ausgetauscht. Und es gab da auch einige Vorfälle, die sie dazu bewegt haben, zur Nazi-Gegnerin zu werden und dann schließlich aber auch zur aktiven Nazi-Gegnerin.
Und wir machen jetzt mal einen doppelten Sprung. Einerseits von Potsdam-Marquardt nach Berlin-Tempelhof und andererseits einen aus dem Jahr 41 in das Jahr 1932 zurück. Und wir landen in der Wiesener Straße 45, das ist nicht weit vom Flughafen Tempelhof im Fliegerviertel. Eine nette, altmodische Reihenhaussiedlung. Und hier ist Elisabeth Schumacher, die damals noch gar nicht Schumacher hieß, mit ihrer Schwester Gertrud und dem Freund ihrer Schwester Alexander in eine WG eingezogen. Bei mir ist Katja Ostheimer, die eine Biografie über Elisabeth Schumacher geschrieben hat. Zeitlich gesprungen sind wir jetzt in das Jahr 32. Das ist also noch vor der Machtübernahme von Hitler. Elisabeth hat sich in den kommunistischen Bildhauer Kurt Schumacher verliebt. Und es stehen gerade Wahlen an.
Ja, also die drei sind eingezogen bei einer Frau Dr. Ehlers, die war Chemikerin. Und das Zusammenleben hat wunderbar geklappt. Und dann sollten am 31. Juli neue Wahlen für den Reichstag stattfinden. Und es stellte sich heraus, dass diese Frau Dr. Ehlers, von der alle so begeistert waren, eine Nazi-Anhängerin war und die Hakenkreuzfahne aus dem Fenster gehängt hat. Sie hat auch verlangt, dass die drei, die im ersten Stock wohnten, ebenfalls flaggen sollten. Die haben sich aber geweigert und der Alexander Molzahn war da sogar so erbost darüber, dass er ein Zeichen der Eisernen Front aus dem Fenster gehangen hat, eines Bündnisses gegen die Nazis von SPD, Gewerkschaften und weiteren. Und dann ist der Streit eskaliert und Frau Dr. Ehlers hat den drei gekündigt.
Und Alexander Molzahn, also der junge Mann, der Elisabeths Schwester Gertrud Hohenemser aus der WG später auch heiraten sollte, der hat die Szene so festgehalten.
Nein, sie, also die Vermieterin, könne keine Halbjuden und politischen Feinde in ihrem Haus dulden. Als ich einwandte, dass doch wohl jeder Makel des Juden durch den Heldentod von Vater Hohenemser genommen sei, brachte sie die Antwort zu Wege, die mir übrigens schon ein anderer Nationalsozialist gegeben hat. Dafür können wir nichts. Das ist sein persönliches Pech. Das geht uns Nazis nichts an. Er war ein Jude.
Es kam dann bei Gesprächen raus, dass sie die Frau Dr. Ehlers rausgefunden hatte, dass Kurt Schumacher und sein Vater Kommunisten sind. Die wohnten ja hier gleich um die Ecke. Aber auch, dass Elisabeth und Gertrud Hohenemser, so hießen sie ja damals noch, jüdische Vorfahren hatten.
Wir sind aber im Jahr 32, ja. Also noch lange vor den Nürnberger Gesetzen, noch vor dem Machtantritt.
Ja, ja. Ja, das ist sehr verwunderlich. Der Vater war getauft, Elisabeth und ihre Geschwister waren getauft. Also Elisabeth hatte überhaupt gar keine Veranlassung, darüber nachzudenken, dass sie eventuell jüdische Vorfahren hat. Und das hat mich auch sehr verwundert, dass das 1932 schon so eine Rolle gespielt hat und Elisabeth Hohenemser hat zum ersten Mal wirklich eine Ablehnung und Ausgrenzung erfahren.
Das heißt, das hat sie radikalisiert letztlich?
Letztendlich ja. Sie hat sie auf jeden Fall zur Gegnerin werden lassen.
Wenn wir jetzt viel Zeit hätten, würden wir nach Marwitz bei Velten, also nördlich von Berlin, uns hinbeamen. Liebhaber von Keramik kennen diesen Ort, Hedwig Bollhagen und ihr berühmtes Geschirr aus Marwitz. Was hat die eigentlich mit unserer Geschichte mit Elisabeth Schumacher und ihrem kommunistischen Ehemann Kurt Schumacher zu tun?
Kurt Schumacher als Bildhauer musste sich natürlich überlegen, wie er in der Diktatur weiterarbeiten kann und hat auch Aufträge angenommen für den Kasernenbau in Krampnitz bei Potsdam. Und er hat da zwei Schmuckstücke, die an Häusern angebracht wurden, ausgeführt, die aus Ton gebrannt wurden. Und da hat er mit der Hedwig Bollhagen zusammengearbeitet.
Aber es ist eigentlich komisch, ne? Ein kommunistischer Bildhauer macht für die deutsche Wehrmacht aus Ton Adler, die das Hakenkreuz in den Krallen halten, und brennt das bei Hedwig Bollhagen. Das passt doch eigentlich auch nicht zusammen, oder?
Nee, das passt eigentlich auch nicht zusammen. Aber der Kurt Schumacher musste einfach Geld verdienen. Und er war auch sehr ehrgeizig. Er wollte auch weiterhin als Bildhauer arbeiten. Vielleicht hat er aber auch gehofft, durch diese Aufträge zum Beispiel von der Wehrpflicht befreit zu werden, weil er an wichtigen Bauten mitgewirkt hat.
Wir marschieren jetzt mal ein paar Straßen weiter in Tempelhof, und zwar an den Werner-Voss-Damm. Schnitt, und schon sind wir da. Hier liegen sogar zwei Stolpersteine vor dem Haus mit der heutigen Nummer 42. Früher hieß das hier Hansa Corso 2. Auch wieder so eine bürgerliche Reihenhaussiedlung aus den 20er, 30er Jahren. Und da oben im ersten Stock haben die Schumachers gewohnt. Was haben Sie denn da eigentlich Verbotenes in Ihrer Wohnung angestellt?
Ja, also die beiden haben da seit 1934 gemeinsam gewohnt. Also die Elisabeth Schumacher hatte zum Beispiel in ihrem Badezimmer ein Fotolabor eingerichtet und hat dort Fotos und Flugblätter kopiert, die dann in dem Kreis verteilt wurden.
Nächtelang fotokopierte sie Bilder aus dem Spanienkrieg, verkleinerte Texte, manchmal bis zur Größe einer Briefmarke. Es waren Karten aus militärischen Fachzeitschriften zu kopieren, um die Bewegung der Fronten zu zeigen. Und sie vervielfältigte streng vertrauliche Materialien über Anzahl von Waffen, Panzern und Flugzeugen. Erprobung von Waffen als Vorbereitung auf den Krieg gegen die Sowjetunion. Das musste unter die Leute. Aber wie? Jeder von uns schlug Namen von Persönlichkeiten aus seinem Bekanntenkreis vor, an die sich ein Brief lohnen könnte.
Auf diese Weise wurden 80 bis 100 Flugblätter über den spanischen Bürgerkrieg produziert.
Im August 1939 kam hier ein entflohener KZ-Häftling an, Rudolf Berchtel. Der war aus dem KZ Aschendorfer Moor geflohen und der Kurt Schumacher sollte ihn über die Grenze in die Schweiz bringen als Bergsteiger. Im Juni 1942 kam Alexander Korotkow mit einem Funkgerät hier an.
Das mit dem Funkgerät, das hat irgendwie dann aber doch nicht geklappt.
Nee, genau. Also es war wenig Zeit, Funke überhaupt auszubilden. Der Hans Koppi hat das dann übernommen, hat da so einen Schnellkurs gemacht. Das eine Gerät war mit Batteriebetrieb, da sind die aufladbaren Anoden ausgefallen. Und das andere Funkgerät, das hat der Hans Koppi mit Gleichstromversorgung angeschlossen. Das war aber für Wechselstrom vorgesehen. Und das ist dann sofort kaputt gegangen. Also sie hatten im Prinzip auch wirklich keine Erfahrung mit dem Funken.
Einer der Funksprüche, die dann aus Moskau an einen anderen Agenten gegangen sind, ist letztlich auch Elisabeth und Kurt Schumacher zum Verhängnis geworden. Kurz nach dem Pfingstzeltausflug von 1941, kurz nach dem Überfall Hitlers auf die Sowjetunion, wird da der Agent angewiesen, wenden Sie sich an die Frau von Harro Schulze-Boysen, erklären Sie, dass Sie von jemandem kommen, der Sie gemeinsam mit Elisabeth in Marquardt kennengelernt hatte. Und damit waren dann nach der Entschlüsselung nicht nur Ihr Name, sondern auch die von mehreren anderen Mitgliedern der Roten Kapelle verraten. Warum heißt das eigentlich Rote Kapelle?
Also der Funkspruch, von dem Sie sprechen, der da abgefangen wurde, das hat die Gestapo in Brüssel und die deutsche Abwehr haben das abgefangen. Sie sind davon ausgegangen, dass es ein riesiges Netz gibt an Funkstellen in ganz Europa. Und Funker heißen in der Geheimdienstsprache Pianisten, weil sie auf den Funktasten spielen. Und die spielen zusammen in einer Kapelle, also Musikkapelle ist gemeint. Und da man davon ausging, dass sie Kontakt zu Moskau hatten, war das dann die Rote Kapelle.
Sie haben ja für Ihr Buch ganz, ganz viele Briefe ausgegraben, einerseits aus den Archiven, andererseits auch aus Privatnachlässen und daraus eigentlich das erste Buch über Elisabeth Schumacher überhaupt geschrieben. Und was ich sehr faszinierend finde, ist, dass Sie das ganz alltäglich machen. Also man kann daraus lernen, dass Frau Schumacher da oben ihren Freunden Saft und Tee gereicht hat. Alkohol gab es eher selten. Sie hat da ihre eigene Kleidung gehäkelt und genäht. Mhm. Und dann ist sie irgendwann auch verhaftet worden hier. Ne?
Ja. Am Morgen des 12. September 1942, das war ein Samstag, kam morgens die Gestapo. Die sind dann in die Prinz-Albrecht-Straße 8 gebracht worden und wurden dann zuerst verhört. Und Elisabeth Schumacher war am Alexanderplatz im Polizeigefängnis inhaftiert. Und Kurt Schumacher blieb in dem Hausgefängnis der Gestapo.
Bevor wir jetzt das letzte Kapitel aufschlagen, katapultieren wir uns nochmal nach Charlottenburg an den Ernst-Reuter-Platz. Fraunhofer Straße 11. Seit den 1950er Jahren residiert hier die Physikalisch-Technische Bundesanstalt. Aber während des Nationalsozialismus war hier was ganz anderes, nämlich ein Arbeitsschutz- und Hygienemuseum. Und es war der Arbeitsplatz von Elisabeth Schumacher. Was hat sie denn eigentlich hier gemacht?
Ja, Elisabeth Schumacher hat ja Gebrauchsgrafik studiert in Berlin. Und ein Freund ihres Vaters war der Leiter des Arbeitsschutzmuseums. Und er hat ihr erstmal einen Studentenjob angeboten, dass sie dort arbeiten konnte. Und nach Beendigung ihres Studiums war sie dort auch als freie Mitarbeiterin angestellt. Im Deutschen Arbeitsschutzmuseum wurden viele Maschinen und Geräte ausgestellt. Es ging darum zur Unfallvermeidung im Arbeitsleben oder auch darum, Berufskrankheiten zu vermeiden. Es gibt Werbeplakate von ihr für das Deutsche Arbeitsschutzmuseum. Es gibt Ausstellungstafeln über Unfallstatistiken im Verkehr von ihr.
Die hat sie gemalt.
Das hat sie gemalt und beschriftet. Also da hat sie viele Jahre für Ausstellungstafeln, Plakate, Beschriftungen, hatte sie reichlich zu tun.
Im Deutschen Arbeitsschutzmuseum gab es Vervielfältigungsmöglichkeiten, die Elisabeth Schumacher aber nicht heimlich abends oder nachts nutzen konnte. Die aufgenommenen Fotos entwickelte sie im Badezimmer ihrer Wohnung. Elisabeth Schumacher unterhielt sich aber häufig mit ihren Kolleginnen und Kollegen und tastete sich in den Gesprächen vorsichtig auf politisches Gebiet vor. In dem Hausfotografen, einem etwa gleichaltrigen Mann, erkannte sie ebenfalls einen Nazi-Gegner. Sie lud ihn zu den Gesprächsabenden bei den Schulze-Boysens ein. Doch er lehnte ab. Er hatte Frau und Kinder und wollte kein Risiko eingehen.
Elisabeth Schumacher war dann ja aber schon im Widerstand, eigentlich in illegale Aktionen verwickelt, und trotzdem war ihr später Chef hier im Hygienemuseum Nazi.
Ja, das stimmt. Der neue Chef, Fritz Latten, war Mitglied der SA und hatte auch 1937 einen Antrag für die Aufnahme in der NSDAP gestellt. Aber Elisabeth Schumacher konnte trotzdem als Halbjüdin weiter arbeiten. Wahrscheinlich, weil der Geist, der im Arbeitsschutzmuseum herrschte, der liberale Geist, sich dann doch durchgesetzt hatte. Auch weil, ja, man hat damals gesagt, es war ein anständiger Mensch.
Okay, wir machen wieder einen Sprung innerhalb von Charlottenburg. Wir gehen jetzt ans Reichskriegsgericht in der Witzlebenstraße oben am Dietzenseepark. Mal zwischendrin gefragt, Frau Ostheimer, Sie sind ja nun weder Historikerin, noch sind Sie hier aufgewachsen. Eigentlich sind Sie Umweltingenieurin und leben in Schleswig-Holstein. Wie kommt denn jemand wie Sie dann unter die wissenschaftlich renommierten Fittiche der Gedenkstätte Deutscher Widerstand und schreibt die Biografie über ein Mitglied der Roten Kapelle?
Ja, also ich bin in Leipzig immer durch die Elisabeth-Schumacher-Straße gelaufen, ohne zu wissen, wer das ist. Und habe vor 10 Jahren Bücher über die Rote Kapelle gelesen und da ist mir der Name aufgefallen. Und dann wusste ich, okay, sie war eine Widerstandskämpferin. Ich bin dann aber in Büchern, die es über die Rote Kapelle gab, nicht viel weitergekommen, weil mich diese Frau so fasziniert hat, dass ich wissen wollte, was genau hat sie im Widerstand gemacht. Und bin dann in die Gedenkstätte Deutscher Widerstand gegangen, zu Hans Koppi, und habe mir dann den Nachlass von Elisabeth Schumacher und ihrem Mann angesehen.
Hans Koppi ist der Sohn von Hans Koppi. Er und seine Frau sind auch Mitglieder der Roten Kapelle gewesen. Und seine Frau hat den Sohn Hans Koppi im Gefängnis zur Welt gebracht. Und er ist auch heute Historiker.
Genau. Ja, und dann habe ich angefangen, Briefe zu transkribieren und auszuwerten. Habe Verwandte von der Elisabeth Schumacher kennengelernt. Habe in Archiven noch sehr viel gefunden. Und war sehr überrascht, dass man das Leben da doch noch zum Großteil zusammensetzen kann und rekonstruieren kann. Und habe dann die Gedenkstätte Deutscher Widerstand gefragt, ob sie das in ihre Reihe Frauen im Widerstand mit aufnehmen können. Und ich habe mich ja wirklich an die Quellen gehalten. Und dadurch, ja, ist es natürlich auch eher ein wissenschaftliches Buch geworden.
Dietzenseepark. Elisabeth Schumachers Leben endete in Plötzensee. Am 22. Dezember 1942 wurde sie dort enthauptet. Aber ihr Todesurteil, das wurde hier gesprochen, im Reichskriegsgericht. Es ist heute sehr hübsch von außen restauriert, Wohnungen drin, auch ein paar Gedenktafeln am Zaun, allerdings nicht für die Rote Kapelle. Ja, und Elisabeth Schumacher wurde hier wegen Vorbereitung zum Hochverrat, Feindbegünstigung und Spionage verurteilt. Was hat Sie, Frau Ostheimer, eigentlich an diesem letzten Kapitel im Leben von Frau Schumacher besonders berührt?
Also mitzuerleben, ja, wie jemand, der angeklagt ist, der keinen richtigen juristischen Beistand hat, eigentlich wehrlos ist, gegen so ein Gericht sich richtig zu verteidigen zu können. Die Angeklagten konnten ihre Anklageschrift nicht lesen. Sie konnten auch den Anwalt nicht frei wählen. Es wurden ihnen Offizialverteidiger zugeteilt, die aber erst am Abend vor Prozessbeginn die Akten bekommen haben. Und es muss ein sehr einschüchternde Atmosphäre in diesem Saal des Reichskriegsgerichtes geherrscht haben.
Sie war völlig wehrlos und hat dann nach ihrem Todesurteil Briefe schreiben dürfen an ihre Familie. Und aus einem der Briefe stammt auch der Titel ihres Buches.
Ja, das schreiben viele aus der Gruppe in Briefen, dass sie sich eigentlich gar nicht so sehr um ihr eigenes Schicksal sorgen, sondern um das von ihren Angehörigen. Zum Beispiel die Familie von Elisabeths Mutter war zum Teil für die Nazis. Die Mutter hatte auch lange gezögert, es ihren Schwestern mitzuteilen, dass Elisabeth Schumacher angeklagt ist vom Reichskriegsgericht.
Wegen Spionage.
Wegen der Spionage. Ja, und das war ihre Aussage dann, Elisabeth Schumacher, in dem Brief. Aber ich bitte euch alle um das eine, schämt euch unserer nicht. Ihr wisst, dass wir nur das Gute wollten. Und dass wir keine Untermenschen sind.
Matthias Schirmer über die Widerständlerin Elisabeth Schumacher. Die erste Biografie über sie von Katja Ostheimer hat den Titel aber ich bitte euch alle um das eine, schämt euch unserer nicht, erschienen im Lukas Verlag. Danke fürs Zu- und Weiterhören, sagt Harald Asel.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.